Podcast. Der Tolkien Podcast. Präsentiert von der Deutschen Tolkien Gesellschaft.
Hello, this is Billy Boyd. You're listening to the Tolkien Podcast. Tolkcast.
Und dazu begrüßen wir euch recht herzlich. Im Februar angekommen, der ja ziemlich kalt noch draußen und auch relativ dunkel beginnt. Aber das hat weniger damit zu tun, dass wir gleich noch auf eine mordorische Nationalhymne kommen, die auch relativ düster daherkommt. Wir begrüßen euch aus Bremen, aus München und aus Munster. Und mit mir am Start sind natürlich Tobias und Dennis. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Moin, moin.
Und ich muss ja ein wenig rückblickend zunächst erklären, was es mit dieser Männergrippe auf sich hat, habe ich so mir sagen lassen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr euch vorstellt, dass ihr am Silvesterabend das Badezimmer um 23.45 Uhr verlassen könnt und um 0.05 Uhr im neuen Jahr dann schon wieder auf dem Klo sitzt, dann wisst ihr ungefähr, wie es mir ergangen ist. Das vielleicht nur kurz dazu und weshalb wir uns in der letzten Tolkast-Ausgabe dann nicht gehört haben, aber die beiden haben euch ja gut unterhalten und von daher gab es auch einiges an Feedback, auf das wir jetzt zunächst mal eingehen. Ich glaube, Tobias, du hast mal wieder reichlich gebündelt.
Richtig, also jetzt alle guten Besserungswünsche vorzulesen bringt wenig. Du hast ja den Absprung von der 4G Westen noch rechtzeitig geschafft.
Ja.
Da kam auf jeden Fall viel, viel Anklang. Du weißt ja, nicht so schlimmer als die Männergrippe. Und was mich sehr gefreut hat, dass eine Zuhörerin, in diesem Fall Gabi, die wir auch bei Silvester getroffen haben, die eigentlich keine Podcast-Hörerin ist, uns geschrieben hat, so, ich habe mir noch nie einen Podcast angehört, aber euer ist gerade mein erster, sehr geil. Das freut uns natürlich nicht nur, dass wir Podcast-Jungfrauen
Ja. Jetzt lach doch nicht. Es war klar, dass der nach hinten losgeht. Aber egal.
Und auch unberührte Podcast-Menschen dazu bringen, auch den Podcast zu hören. Und dass er dazu auch noch gefällt. Ich meine, man kann sich ein bisschen erahnen. Wir sind mittlerweile bei rund 700 Zuhörer. Und das ist nicht gerade
wenig. Nee, nicht unbedingt für 6 Ausgaben, deren aktuellste ihr jetzt hier gerade hört. In der wir uns heute mit folgenden Dingen befassen wollen. Zum einen haben wir natürlich einen ausführlichen Rückblick auf das Konzert des Tolkien Ensemble on Tour mit Berichten von Dennis und Tobias, die ja beide live dabei waren. Dann blicken wir auf Lego, die jetzt das Spiel Herr der Ringe und den Hobbit eingestellt haben, aber auch nicht so ganz, aber irgendwie dann doch relativ deutlich. Eine Buchrezension haben wir für euch im Angebot, Management by Sauron. Da können wir auch mal gespannt sein, was da so hinter versteckt ist. Dann blicken wir auf die Tolkien-Ausstellung Tolkien Maker of Middle-Earth. Wir haben sie euch schon mal im Tolkast präsentiert, als sie in Oxford lief. Jetzt ist sie in New York gestartet. Ein Biopic. Da bin ich sehr gespannt, was genau ein Biopic ist und ob das ein neues Wort ist, was dem Duden noch fehlt. Dazu dann auch News von der Oscarverleihung 2019 in Kurzform. Ein paar Neuigkeiten aus dem Verein gibt es auch. Unter anderem reden wir über die DTG-App, die ihren Betrieb in Kürze einstellen wird vorerst, und das Tolkien-Seminar. Und dann haben wir noch Kurznachrichten aus dem Zoo Hannover vom tierischen Nachwuchs für Mittelerde und ein paar große handwerkliche Arbeiten in Form von Wandteppichen werden hier dann auch noch Thema sein. Zunächst müssen wir allerdings nochmal auf einen Blog gucken, denn eigentlich war ja eine Sendung in der Zwischenzeit geplant, die wir allerdings so, wie sie geplant war, absagen mussten. Und da wollen wir mindestens in Kurzform nochmal drauf eingehen, auch nicht sehr ausführlich, weil das meiste dazu haben wir euch schon gepostet, dürfte bekannt sein. Es geht um die Interviewausgabe mit Ted Kotter. Aber wir haben gesagt, Tobias, wir gehen wenigstens mal einmal noch eine Minute kurz im Tolkast selber auch drauf ein, damit wir nicht in der Sendung gar nichts mehr dazu gesagt haben.
Richtig, dazu ein kleines bisschen ausholen, könnte passieren, dass ich das dieses Mal in dieser Sendung häufiger mache. Der Termin war angesetzt im Dezember, dann wurde erst Knut Amos krank, dann haben wir das Teil verschoben und bei dem neuen Termin eine Woche später war dann Stefan Ascani, Lektor, krank. Das Interview wurde trotzdem aufgezeichnet. Es war eine sehr illustre Runde, hat auch viel Spaß gemacht. Allerdings war im Nachhören von Stefan Ascani ein paar Sachen nicht ganz sauber dargestellt, hätte vielleicht sogar Sachen in ein falsches Licht gerückt. Das wollten wir natürlich nicht. Und Klett Cotter bat uns darum, die Sachen nicht zu veröffentlichen und hat uns dafür aber angeboten, einen neuen Termin zu machen, wenn alle Beteiligten gesund sind, die Sachen sich dann nochmal vorzunehmen, aufzunehmen, vielleicht dann auch 2 Stunden statt nur 1 Stunde. Das sehen wir dann. Und dann eine richtige, korrekte und vollständige Ausgabe produzieren zu können.
Also lizenztechnisch, das kann man da noch abschließend so sagen. Das gibt's häufiger. Das ist auch nichts Ungewöhnliches, gerade wenn es um sehr, sehr teure Lizenzen gibt, welche an denen sehr viel hängt. Da kann es immer mal sein, dass man auch bei einem Interview, ich rede da aus eigener Erfahrung, auch mal die eine oder andere Frage vielleicht ganz locker so vor sich hin bespricht und dann hinterher, wenn man nochmal genau drauf hört, sagt, vielleicht sollte man es so vielleicht doch lieber nicht senden. Aber das ist nun mal tatsächlich das Business. Also für diejenigen von euch, denen das jetzt total merkwürdig vorkommt, das ist tatsächlich in der Praxis durchaus häufiger auch mal der Fall, dass dann gewisse Veröffentlichungen nicht direkt stattfinden können, weil man eben sagt, bevor es hinterher Ärger gibt für eine der beiden Seiten, die da im Interview beteiligt war, dann lässt man es lieber sein. Tolkien Ensemble on Tour und ihr beide wart vor Ort. Dennis war sogar richtig in Szene gesetzt. Vielleicht.
Wieso?
Ja, also ich habe da Szene? Ich habe da so einen tanzenden Ork vor der Bühne gesehen und habe mich im ersten Moment so ein bisschen so mit geriebenen Augen so, ne, gedacht, habe ich da richtig hingeguckt? Dann habe ich noch zweites Mal angeguckt. Habe so gedacht, ja, kann man so machen, aber mich würde ja als allererstes interessieren, wie viel Geld du dafür gekriegt hast, dass du da performt hast.
Gar nichts.
Hast du es tatsächlich?
Das habe ich aus reiner Ork-Überzeugung habe ich das gerne gemacht.
Ork-Überzeugung, ein schönes Wort. Ja.
Ne, also ich habe auch für die Karten, habe ich auch ganz normal bezahlt, wie jeder andere, der dann an dem Abend, war es ja in Hamburg am 11.01., wie ganz normal, habe ich auch bezahlt, wie alle anderen auch. Und wie ich auch angekündigt hatte, ich werde mich drum kümmern, dass ich mich mit Billy Boyd irgendwie rangel. Okay, gerangelt habe ich nicht, ich habe ein bisschen mit ihm getanzt. Ja, war ein sehr schöner Abend.
Ja, das glaube ich. Der Abklang deines Satzes sagte es schon. Mit Sicherheit doch was, wo man sagt, da hat man noch länger was von, also zumindest emotional.
Ja, emotional, sagen wir es mal erstmal so, ich habe das erstmal gar nicht so realisiert. Am Anfang, ja, einige wissen ja auch, die dann auch auf dem Talking Ting die letzten Jahre gegangen sind, da war ja auch schon Kaspar und Karl Reif. Da am letzten Jahr waren die ja auch noch mal auf dem Talking Tag in Geldern. Und da kennt man natürlich dann auch nach einer gewissen Zeit den Kaspar und Karl Reif. Und Kaspar kam dann, der hat mich dann draußen vor der Halle dann noch gesehen und dann hat er mich auch recht freundlich begrüßt und auch gesagt, schön, dass du da bist, auch sogar ein Ork. Und da kam er dann drauf zu und hat zu mir gesagt, oh, ob ich nicht eventuell so 1-2 Sachen machen wollen könnte, würde als Ork. Das war dann halt darum, dass er gesagt hat, es gibt 2 Szenen, wo die Gäste dann, beziehungsweise der Saal dann aufgefordert wird zu tanzen und ob ich dann dort in meiner Ork-Kluft auch ein bisschen rumtanzen könnte. Dieses habe ich auch gemacht und ja, es war sehr anstrengend. Einige, die mich kennen, die wissen, ich selber bin ich gerade die leichteste Fee auf der Welt. Und dann noch meine Ork-Kluft dazu und dann noch auf Maske. Ja, ich habe dann schon fast 3,5 Minuten lang rumgetanzt, bis dann Billy Boyd gesagt hat, ja, wenn keiner mit dem Ork tanzen mag, dann komme ich halt runter. War schön. Schön getanzt, aber ich habe mehr so nach Luft gerungen, muss ich ehrlich sagen. Weil ich war dann wirklich so der Meinung, oh, ich kann jetzt langsam nicht mehr. Aber innerlich habe ich dann selber gedacht, ey, du tanzt jetzt gerade mit Billy Boyd. 2-3 Runden kannst du noch. Und dann habe ich ihn dann auch irgendwann wieder auf die Bühne hochgeschmissen, wie einige ja selber in den Netzwelten gesagt haben. Und er hat sich auch nochmal recht herzlich bedankt. Und die war dann auch erstmal Pause. Und bei der Pause fand ich das dann eigentlich schon für mich persönlich irgendwie, oh mein Gott, was geht denn jetzt hier ab? Weil viele kamen dann auf einmal auf mich persönlich zu und wollten dann noch mehr Fotos haben und Autogramme von mir haben. Und wo ich dann sage, ey Leute, ich bin doch nur ein ganz normaler, kleiner, stinkender, gut aussehender Ork. Jetzt wollte er von mir Autogramme haben, weil viele dachten, ich gehöre wirklich mit zu der Show. Das ist eigentlich, das war wirklich gar nicht so. Ich war ein ganz normaler Gast, wie alle anderen auch an diesem Abend dort. Und zum Schluss hatte mich dann noch Kaspar Reif gebeten, da würden dann die Mädels, das war dann so bei der zweiten Zugabe so, würden mich dann die Mädels von meinem Sitzplatz holen, hoch auf die Bühne, und dann soll ich Billy Boyd einmal so leicht entführen. Ich soll ihn Huckepack nehmen und dann entführen. Dieses habe ich dann auch gemacht, und dann durfte ich oben auf der Bühne dann auch nochmal tanzen. Und da haben mich dann auch einige gefragt, wie das denn so ist, oben auf der Bühne zu stehen und dann die ganzen Leute zu sehen. Ganz ehrlich, ich habe nichts wahrgenommen von den ganzen Gästen. Für mich war das eigentlich, ich stand oben auf der Bühne, hab dann natürlich nach draußen geguckt, aber ich habe nur die ersten zwei Reihen vielleicht gesehen. Der Rest war alles dunkel. Also da war jetzt irgendwie nichts mit Lampenfieber oder ähnliches, aber es war für mich ein sehr schönes Erlebnis. Meine Frau hat es auch sehr, sehr schön gefallen, und ja, ich habe mit Billy Boyd getanzt.
Und jetzt ist natürlich die große Frage, wurdest du gleich engagiert für die nächsten Veranstaltungen?
Ja, natürlich hat man mich auch diesbezüglich gefragt, ob ich nicht eventuell schon einen Tag später dann mit in Leipzig auftreten wollen würde. Ich dann aber auch sagen musste, Leute, ich habe noch einen normalen Job nebenbei, den muss ich auch noch wahrnehmen. Aber die würden sich dann irgendwie noch drauf melden, wenn die dann wieder so etwas planen wollen würden.
Ich bin ja jetzt mal gespannt, wie viele Leute bei der nächsten Tour dann als Orks und Co. im Publikum sitzen werden.
Ja, ich hoffe mehr, weil ich hatte auch noch so eine ganz am Anfang eine kleine leichte Anekdote gehabt, die ich sehr, sehr so erst im Nachhinein, so zwei, drei Tage später so richtig so wahrgenommen habe. Und zwar hatten dich dort zwei Gäste gehabt, die hatten mir eine Packung Gewürze überreicht und gesagt, viel Spaß hier für den Hobbit, damit er besser schmeckt.
Ja, und woher sollten die das nun wissen, wenn nicht von uns, ne?
Das kam mir nämlich dann auch irgendwie dann in den Gedanken hinein, weil ich dann auch erstmal, welcher normale Mensch, dachte ich mir zuerst in diesem Moment, nimmt eine Packung Gewürze mit zu solch einer Veranstaltung? Also ich fand das wirklich eine sehr, sehr schöne Geste, und sollten die beiden nochmal zuhören, recht herzlichen Dank, ihr könnt euch gerne nochmal melden, ich würde mich sehr darüber freuen.
Dennis hatte das vorhin schon angekündigt, die Freundschaft zu Kaspar Reif und Konsorten ist halt schon ein ziemlich lang. Sie waren vorher schon mal auf dem Ting, waren dann jetzt, das Wiedertreffen gab es damals bei dem großen Rindspektakel, dann zum Tolkien-Tag, zum Tolkien-Ting davor. Also da hat sich eine große Freundschaft aufgebaut, und hatte ihn dann halt gefragt, wie es aussieht. Und Finale war ja am 16. Januar in München, ob es nicht möglich wäre, irgendwie kurz mit ihm zu sprechen, zu quatschen. Und Kaspar meinte nur so, ja, ist überhaupt kein Problem, kriegen wir schon irgendwie hin. Und dann schrieb er uns kurz vorher, ja, wollte nicht irgendwie schon um 5 da sein. Die Veranstaltung ging um 20 Uhr los, und dann hätten wir halt genug Zeit, um mit Billy Boyd ein Interview zu führen, uns mit dem Tolkien-Ensemble irgendwie gemütlich zusammenzusetzen. Und eigentlich war, weil es ja Tourende war, im Anschluss noch geplant, so ein Absacker zu trinken, so das Tourende zu feiern. Aber die Iren sind noch 200 Kilometer bis nach Nürnberg gefahren, um am nächsten Tag noch knapp 1000 Meter zurückzufahren nach Hause, damit sie nach irgendwie 24 Tagen endlich mal wieder im eigenen Bett schlafen konnten.
Verständlich, ja.
Und dementsprechend war die Stimmung und Laune, also vor dem Konzert konnte man es irgendwie noch nicht wirklich begreifen. Man war ein bisschen froh, dass halt jetzt diese Mördertour von 22 Auftritten, mehr oder weniger jeden Tag eine am Stück, dass das jetzt vorbei ist. Auf der anderen Seite auch irgendwie so schade, weil das Orchester, das ist ja nicht nur das Tolkien-Ensemble, das war ja der Chor, das Orchester, die Crew an sich, die war ja tagtäglich zusammen und ist durch komplett Deutschland getourt, und wer sich den Tourplan angeguckt hat, der hat festgestellt, dass das teilweise 700 Kilometer auseinander lagen, also die Austragungsorte. Das heißt, auf der einen Seite war diese Erleichterung, dass es das Letzte ist, auf der anderen Seite aber auch Trauer, weil man jetzt liebgewonnene Freunde dann halt auch lange Zeit erstmal nicht mehr sieht. Und soweit die Stimmung auch. Und Billy Boyd stand uns dann eine gute halbe Stunde theoretisch zur Verfügung. Leider gab es da die eine oder andere Unterbrechung. Im Endeffekt ist das Interview jetzt auf 10 Minuten reduziert worden, was aber kein Problem ist, weil wir alle unsere Fragen unterbekommen haben. Und wir haben ihn ausnahmsweise mal nichts mehr in der Ringe gefragt, sondern explizit auf die Tour gefragt, wie für ihn die Tour war, was er besonders gemacht hat, was er besonders genossen hat, wieso die Reaktion an den unterschiedlichen Plätzen war. Und natürlich haben wir ihn auch gefragt, ob es etwas Lustiges, Interessantes gibt, das er gerne mit uns teilen möchte. Und wenn wir das Interview ganz am Schluss hören, würde ich sagen, hören wir jetzt mal kurz rein, was seine Antwort ist.
Something funny that happened on the way or in the concert halls.
An orc turned up.
An orc turned up?
Yeah, that was
Did
good.
Did he bother you?
He was on the front row. No, he didn't. Well, he was slightly scary at first, but then I got him up to dance at one point, and he seemed to be a lot more mellow after that.
Yeah, so well, we told him to leave,
oh, do you know?
Leave the Hobbit in peace. Of course we know him. Basically know everyone that's important in the Tolkien range of things here.
He seemed lovely, though. He danced hard,
and
he had the full orc thing on. He must have been dying.
Ja, also ich würde mal sagen, Dennis ist in bleibender Erinnerung geblieben.
Ja, das hoffe ich
definitiv.
Doch. Ich habe es ja vorher groß angekündigt und ich kann es immer wieder nur sagen, es war für mich eigentlich das Erlebnis der letzten Jahre und ich werde davon noch längere Zeit was von haben für mich. Ich finde es schön.
Jetzt mal abseits der Performance, also deiner Tanzperformance, Dennis, gefragt. Mhm. Wie war denn das Konzert generell? War das, dass es top besucht war, hat man schon so aus der Presse entnommen. Aber was habt ihr so mitgenommen? Wie hat es euch gefallen?
Also mir und meiner Frau persönlich, uns hat es wunderbar gefallen. Auch generell die ganzen Lieder, die sie dazu gesungen haben, die sie auch beziehungsweise aufgeführt haben. Einige kannte ich ja schon. Die haben ja auch ein bisschen Filmmusik gespielt gehabt, aber auch einige eigene Lieder, die ich bis jetzt so noch nicht wahrgenommen hatte. Und auch die Performance finde ich auch dazu. Wenn du dann einfach nur normal siehst, dass dahinter noch ein Orchester war und die dann auch noch schön mitgespielt haben. Und also für mich war das wirklich, also ich fand generell den ganzen Abend sehr schön und auch die Show sehr schön genossen. Was ich auch noch sehr schön fand, dann auch die Einspieler, die sie gemacht hatten von Sir Christopher Lee.
Einige Leute irritiert hat.
Ja. Ja, das hat man auch gemerkt gehabt, aber dann auch wiederum zumindest bei uns in Hamburg auch teilweise auch ein Jubel ausgelöst hat, dass man ihn dann doch nochmal gesehen hat. Vor allen Dingen, als er dann doch nochmal so ein, zwei Passagen dann in Deutsch wiedergegeben hat. Einige wissen ja, ne, er konnte auch Deutsch in diesem Sinne. Aber es war trotzdem schön, auch ganz zum Schluss, als er uns dann nochmal einen schönen Abend gewünscht hat. Ich fand's schön.
Ja, dazu muss man sagen, für die Leute, die es nicht wissen, die das Grundkonzept, als das Tolkien-Ensemble damit groß geworden ist, sind sie eben mit Sir Christopher Lee on Tour gewesen. Deshalb diese Besonderheit. Genau. Also nicht nur, weil er jetzt verstorben ist, sondern weil er ursprünglich mal Teil dieses Konzepts war.
Ja, und das war ja auch eine ganze Weile sogar der Fall. Hat uns mal Kaspar Reif vor einigen Jahren auch mal in einem Interview erzählt. Und das ist ja, wie du schon sagst, ist eben Überbleibsel, aber deswegen kann man natürlich vielleicht Verwirrung verstehen. Auf der anderen Seite, du hast es schon gesagt, es war früher einfach so, dass er mit auf der Bühne stand und ist ja auch gelernter Opernsänger, auch das ein oder andere mitgesungen hat, sogar soweit ich das noch in Erinnerung habe.
Genau, es gibt ja auch vom Tolkien Ensemble ein Lied, bei dem er mitsingt. Dennis, eine Frage, bei dir war auch Billy Boyd der Sprecher, oder?
Richtig, bei mir war Billy Boyd der Sprecher, nicht so wie in anderen Städten, wo Ben Becker der Sprecher war.
Da würde mich ja mal interessieren, weil bei mir in München war auch der Billy Boyd als Sprecher, der dann natürlich das auf seine Art und Weise auch mit der ein oder anderen Hobbit-Anspielung versehen hat, was sehr amüsant war. Aber mich hätte mal interessiert, wie Ben Becker es gemacht hätte oder hat, besser gesagt. Aber gut, dann vielleicht einer der Zuhörer.
Ja. Vielleicht einer der Zuhörer. Also ich habe mich natürlich auch, ich sage zu mir, ich bin der kleine Netzreporter, ich bin ja Google-Freund, was das angeht. Ich habe bis jetzt, was ich jetzt bis jetzt so gelesen habe, das mit Ben Becker soll wohl auch sehr, sehr schön gewesen sein. Da gab es aber wohl immer so ein, zwei Momente, wo man sagte, warum macht Ben Becker das dann auch? Wenn er dann auch in der Öffentlichkeit dann schon gesagt hat, ja, eigentlich habe ich ja mit Herr der Ringe so nichts zu tun und ähnliches, aber ich bin jetzt halt einfach mal hier. Ich weiß nicht, wie das dann bei den Zuhörern so ankommt.
Das wäre auf jeden Fall mal eine Frage, da muss ich euch beiden recht geben, die wir vielleicht auch mal an euch weitergeben da draußen. Vielleicht war ja jemand von euch bei einer der Vorstellungen, wo Ben Becker als Sprecher dabei war, und dann könnt ihr uns gerne natürlich mal eine Mail schreiben und uns erzählen, wie euch es gefallen hat. Und zwar gerne auch an unsere Feedback-Adresse, und zwar feedback@tollcast.de. Da empfangen wir gerne natürlich euer Feedback zur Sendung und natürlich auch gerne Feedback zu diesem Konzert, was es so erstmal jetzt in den nächsten Wochen und Monaten nicht geben wird. Zumindest ist vorerst noch nichts Neues geplant. Ansonsten wüssten wir da schon mehr, hätten wir es euch bestimmt schon erzählt. Jetzt muss ich in die Runde fragen.
Naja, das stimmt ja nicht.
Das stimmt gar nicht. Ja, Tolkien Ting 2019 oder was?
Nur weil wir nichts sagen, heißt das nicht, dass wir nichts wissen. Das Problem ist nur, dass es Nachrichtensperren und Ähnliches gibt und man uns gebeten hat, solange nichts in trockenen Tüchern ist, halt den Ball flach zu halten.
Also das heißt, sehr schön ob verpackt. Es etwas
richtig. Wir können weder bestätigen noch dementieren, dass es dieses Jahr weitere Auftritte geben wird.
Was wir aber bestätigen können, und darüber sollten wir auf jeden Fall noch sprechen, ist, dass zu Beginn des Konzertes eine, ja, wie soll ich sagen, Nationalhymne dort performt worden ist, die auch einige Menschen im Saal etwas erzittern ließ, wenn ich das mal so.
Also in Hamburg stand ich.
Also du, ja.
Das wundert mich nicht.
Das wundert jetzt nicht so, wenn man jetzt sagt, dass die Nationalhymne aus Mordor kommt. Wie hat man da irgendwie was so mitgekriegt? Also ich weiß es ja auch nur aus euren Erzählungen, dass das in irgendeiner Art und Weise vor Ablauf her einige Zuschauer etwas verstörend vielleicht sogar fanden oder merkwürdig, um es mal etwas milder zu sagen.
Dazu muss ich ein kleines bisschen ausholen, weil vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz auf den Charakter dieser Veranstaltung zu sprechen kommen. Jetzt ist es so, dass das Tolkien Ensemble an sich einige CDs rausgebracht hat mit ihren eigenen Liedern. Und dann gibt es natürlich auch noch die Filmmusik von Howard Shore, sowohl für den Herr der Ringe als auch für den Hobbit. Und einer der Kritikpunkte, die es halt eben dazu gab, war halt, dass es der einen Hälfte zu wenig Filmmusik war und der anderen Hälfte zu wenig Tolkien-Ensemble-Musik. Viele sind hingegangen und dachten, okay, wenn es das Tolkien-Ensemble ist, dann spielen die ihre Tolkien-Ensemble-Musik. Und viele dachten, wenn es der Herr der Ringe und der Hobbit im Konzert mehr oder weniger ist, dann gibt es viel mehr Filmmusik. Aber es ist ja, man versucht so eine Mischung daraus zu machen. Je nachdem, mit welcher Vorstellung man da dran geht, wenn es man jetzt überlegt, man geht in ein Konzert von Howard Shaw, vielleicht am Gasteig in München, so schön im Zwirn und Schlag mich tot, Abendgarderobe auf jeden Fall, dann geht man erstmal nicht davon aus, dass man aufstehen muss. Und das hat schon bei vielen Leuten für Irritation gesorgt. Und als es dann noch die eigentlich nicht existente Nationalhymne die es ja im Herrn der Ringe, soweit ich weiß, überhaupt gar nicht gibt.
Offiziell nicht.
In der Form. Aber auch, also wie gesagt, so generell keine Hymnen in der Form gibt. Dann auch noch die von Mordor. Und weil uns viele Leute gefragt haben oder es viel Feedback, also Fragen in der Richtung gab, habe ich gesagt, okay, kein Thema. Ich sehe ja Kaspar und ich frage ihn einfach mal und das ist seine Antwort.
Well, to me, it's a funny start of a program in the way that it works as an icebreaker, so that we show people that this is not just a very, very serious Lord of the Rings program, but also funny at times. So that's why we always started with that, to have a laugh at the beginning, and then everything gets very serious very soon.
Und damit hat er natürlich auch komplett recht. Es ist eine todernste Veranstaltung und nein. Er sollte zum Amüsement beitragen. Die eine Hälfte versteht es, die andere Hälfte versteht es nicht. Das Lied fand ich ganz nett, dafür jetzt aufzustehen, war jetzt nicht so meins gut, dass ich anderweitig unterwegs war und meistens über den Boden gekrochen bin, um Fotos zu machen. Von daher war das jetzt für mich nicht so tragisch. Aber jetzt wissen wir auch endlich, warum es die Nationalhymne Mordors am Anfang dieser Konzertreihe stattfindet.
Ja, auch ich in Hamburg hatte schon vorher, bevor wir dann natürlich das Konzert genießen durften, von einigen Zuschauern dann die Stimmen gehört, die dann gesagt, oh, heute gibt's den ganzen Tag schöne Filmmusik, und da gab's auch schon welche, die konnten mit The Talking Ensemble so noch gar nichts viel anfangen. Also es waren viele auch in Hamburg schon da, die dann sagten, ja, wir hören jetzt den ganzen Abend nur Filmmusik, wo ich dann auch schon zu ein, zwei Gästen gesagt habe, die dann dort vor Ort waren, nee, wir werden heute nicht nur Filmmusik hören, sondern auch Songs vom Talking Ensemble. Und dann habe ich denen auch so ein bisschen die Hintergründe vom Talking Ensemble, und dann waren die auf einmal wie noch irgendwie begeisterter, und dann, oh, das muss ich ja auch dann wohl klasse anhören. Und ja, das, ich träume immer noch davon, dass ich mit dem Hobbit getanzt habe.
Ja, wir sind alle froh, dass du ihn nicht gefressen hast.
Ja, das muss ich auch sagen. Und man hätte den Leuten natürlich auch unseren Tollcast empfehlen können, denn
ich auch gemacht.
Ich erinnere mich an unsere letzte Folge, in der ich ja nun etwas, sagen wir mal, sehr groß getan habe, von wegen, es werde jetzt die Musik des Tolkien-Ensembles einzig und allein präsentiert. Wir haben es ja tatsächlich dann auch so aufgearbeitet. Also hätte man unsere Ausgabe schon so am Start gehabt oder noch im Ohr gehabt, dann wüsste man natürlich, was einen erwartet. Aber ich weiß ja nun auch, wie in den Medien Werbung gemacht worden ist für diese Veranstaltung. Und da ist natürlich auf ganz andere Sachen abgezielt worden. Da wurde noch nicht mal das Tolkien Ensemble namentlich erwähnt. Also auch das gab es durchaus in der Werbung. Von daher ist es kein Wunder, dass die Leute natürlich mit unterschiedlichsten Einstellungen da aufgetaucht sind. Aber das Wichtigste ist ja, dass man am Ende glücklich rausgegangen ist und gesagt hat, der Ticketpreis hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und was auch immer man dann so mitnimmt, es war auf jeden Fall für die meisten wohl ein schöner Abend. Das liest man ja auch so aus den Echos, aus den Medien, aus der Presse etc. Könnt ihr übrigens bei uns in den Shownotes auch noch ein wenig reinlesen. Da haben wir euch einige Links hinterlegt, die so ein bisschen das Medienecho zu dieser Konzertreihe nochmal wiedergeben.
Ja, ich muss da nochmal kurz reingreifen. Ja, das ist sicher, klar. Im Prinzip das Pad sehen, in dem wir unsere Sendung organisieren. Es gibt ja von dir, Dennis, auch noch Videos, die du veröffentlicht hast.
Richtig.
Aber da fällt mir gerade ein, hat nicht auch noch irgendjemand eine Rezension über die über das Konzert in Hamburg gemacht und hat dich mit erwähnt?
Richtig, das war ein YouTuber, der auch am 11.01. vor Ort war. Der hat das nochmal so in 12 Minuten kundgetan, was dann da alles passiert ist. Und da war natürlich auch ich ein Highlight, der dann auch gesagt hat, wie leid ich ihm wohl getan habe, da ja Billy Boyd des Öfteren zum Tanzen aufgerufen hat, aber es kam keiner zum Tanzen. Er selber wäre gerne runtergekommen, aber er war irgendwo ganz hinten, ganz oben versteckt und hätte dementsprechend einen ziemlich langen Anlaufweg zu mir gehabt. Ich fand's schön, man kann das Video auch sehen, auch das ist dann weiterhin in den Shownotes die Verlinkung. Da könnt ihr euch das dann gerne auch antun.
Jetzt haben
anschauen,
wir, wie ihr möchtet. Es ist der Wahnsinn, wie schnell man, ich hätte es fast gesagt, wie schnell man eine Stunde zuquasselt. Das haben wir natürlich noch bei weitem nicht. Aber ich muss mal noch fragen, haben wir sonst noch irgendwas, was wir zu dem Konzert noch ergänzen müssen? Weil es ja unfassbar viel Feedback auch gab. Und klar, ihr habt schon so viel erzählt, nur nicht, dass wir irgendwas unterschlagen.
Ja, nur dass wir jetzt natürlich überlegen müssen, wo wir Werbung auf dem Org anbringen können für den Tollcast.
Stimmt, das ist natürlich noch das Projekt eigentlich für das Ting. Bis dahin müssen wir uns Gedanken machen. Aber ich habe da tatsächlich, so doof das klingt, Stichwort Org und Werbung schon so Ideen im Kopf. Aber dadurch, dass noch nichts realisiert ist, kann ich jetzt auch wenig erzählen. Aber wir gucken mal, ich würde mal sagen, das Ting ist da vielleicht eine schöne Veranstaltung, wo man dann über diese Thematik nochmal ausführlich referieren kann. Ich muss ja noch sowieso noch irgendeinen Vortrag halten. Vielleicht bringe ich dann Werbung und Org irgendwie da mal mit unter. Ich habe ja keine Chance mehr, da rauszukommen, von daher muss ich das ja.
Für die, die es auch generell nochmal interessiert, wie ein Ork mit einem Hobbit tanzt oder ähnliches, kann und die dann über eventuell Facebook verfügen oder ähnlich oder generell über Facebook verfügen, die können natürlich dann meinen Namen einmal eingeben. Ich habe dieses Tanzvideo, wo ich ja die Veröffentlichungs-Okay von Kaspar und Karl Reif und von Billy Boyd bekommen habe, hochgeladen. Da könnt ihr euch das Video gerne anschauen. Es ist einfach nur schön und auch dort die Kommentare und ähnliches. Ich finde es immer wieder schön, was man da drunter schreibt und danke an alle Zuhörer da draußen.
Ja, dann würde ich fast sagen, bevor es jetzt nicht so schön wird, es ist halt irgendwie schwierig, jetzt eine Überleitung zu finden, weil wir zu einem Thema kommen, was tatsächlich nicht so schön ist wie der Konzertbericht. Denn wir müssen jetzt tatsächlich erzählen, dass Herr der Ringe und Hobbit, zumindest was Lego und Computerspiele angeht, vom Markt verschwunden sind. Das hätten wir alle nicht so wirklich vermutet. Ich am allerwenigsten. Ich bin sowieso, was das angeht. Ich habe mir diese Spiele ja gekauft. Also wer sie schon hat, hat Glück. Wird sie auch nicht verlieren. Also auch nicht auf den gängigen Plattformen, wo man die Spiele vielleicht downloaden kann. Aber Tobias, du hast den Bericht dazu auch für die DTG-Webseite geschrieben. Das war irgendwie nicht abzusehen, wenn ich das mal so ganz plump sagen kann.
Im Nachgang muss man fairerweise sagen, kann man einfach sagen, es gab diverse Anzeichen dafür. Zum einen sind solche Sachen, die immer mit Lizenzen vergeben, es sind auch nicht die ersten Spiele, die gerade aus dem Lego-Bereich verschwunden sind. Es gab damals mal die Harry Potter-Spiele. Es gab einmal 1 bis 3 und dann 4 bis 7 als Lego-Variante, die man sich durchspielen konnte. Die sind dann auch relativ sang- und klanglos vor einigen Jahren schon verschwunden. Das heißt, die Lizenzen sind halt einfach ausgelaufen. Es gab sie im Dezember, gab es beide Spiele bei Steam über Humble noch kostenlos. Und wenn man sich halt jetzt auch mal so die Statistiken anguckt, wie häufig so ein Spiel bei Steam aktiviert oder runtergeladen wurde, dann reden wir von irgendwie 221 Spieler pro Tag weltweit, die dieses Spiel spielen. Und dann ist natürlich auch die Frage, investiere ich hier Unsummen in Lizenzkosten, um diese Lizenzen weiterzutragen für Spiele, die irgendwie schon 6, 7 Jahre alt sind? Oder sagt man halt einfach, okay, man haut sie noch mal raus. Und auf Datenträger gibt es sie ja nach wie vor. Also für den PC als CD-ROM gibt es sie noch, oder für die Xbox gibt es sie noch, für PlayStation. Jetzt bin ich halt nicht so der Konsolenspieler, als dass ich wüsste, welche Variante, welche PlayStation, welche Xbox das jetzt noch abdeckt oder nicht. Also wenn man es unbedingt spielen möchte, findet man mit Sicherheit noch Mittel und Wege, da auch legal dran zu kommen. Und ansonsten, na Maria.
Ja. So schade das ist. Also ich, wo du gerade die Harry Potter Spiele ansprichst, ich habe tatsächlich dieses gesamte Ensemble der Lego Spiele über Steam mir damals mal gekauft, als es in Angebot war. Und ich muss ja aber immer noch sagen, sicherlich es ist eher Geschmackssache auch. Ich persönlich fand es bislang nicht so gut, weil man die Kamera nicht drehen kann. Das hat mich schon tierisch genervt in den Spielen. Man spielt dann plötzlich seitlich und seitlich war noch nie meins. Deswegen war ich auch nie ein guter Konsolenspieler. Und man kloppt ja auch die meiste Zeit mit irgendwelchen Lego-Schwertern irgendwelche anderen Lego-Steine kaputt und sammelt dadurch dann Punkte. Aber da ist es ja auch tatsächlich Geschmackssache. Spannend ist nur wirklich, dass die Spiele so ja Stück für Stück verschwinden. Aber du hast es gesagt, vermutlich ist es, wie es so oft ist, Lizenzen. Und das wissen wir natürlich nun gerade aus dem Gaming-Bereich. Die sind gerne mal wieder teuer neu verkauft und irgendwann laufen sie dann aus. Und ja, dann kommt man vielleicht genau an den Punkt. Nur mal so als Vergleichszahl auch, damit man diese von dir genannten etwa 200 bis 250 Spieler pro Tag mal in einen Kontrast setzen kann. Es ist tatsächlich so, dass große globale Online-Spiele bis zu 100.000 Menschen pro Tag, also ein einzelnes Spiel 100.000 Leute, nur damit man so ungefähr den Kontrast da drin sieht, dann ist es vielleicht auch eher wieder nachvollziehbar, weshalb man jetzt hier diesen Schritt geht. Frage an Dennis, hast du die Spiele mal zufällig angespielt?
Ich? Nein. Mein Sohn? Ja.
Ah, und der sagt, macht Spaß, oder?
Alles, was mit Lego zu tun hat, macht ihm Spaß. Bei ihm ist halt momentan Lego, aber es ist das eine Jahr ist es Herr der Ringe, das andere Jahr ist es Star Wars, und das wechselt bei ihm auch. Ne? Aber er hat die Spiele, er kann sie ja weiterhin spielen. Ich selber habe es mir auch mal angeguckt. Ganz ehrlich, für mich ist dieses Genre zumindest die Spielweise, die Art und Weise, wie man dort spielt, ist nichts, wo ich sagen muss, oh ja, geil. Nein, ich bin dann doch mehr so auf Herr der Ringe Online spezialisiert und werde dieses auch weiterhin tun.
Ja, ich weiß gar nicht, ob wir noch mehr hinzufügen müssen, weil die Spiele sind dann verschwunden. Oder habe ich noch irgendwas vergessen, Tobias? Ich glaube, so viel gibt es dazu dann auch gar nicht mehr zu sagen.
Richtig. Ich gehe nicht davon aus, dass die Spiele wiederkommen werden.
Nee, das können wir vielleicht relativ sicher sogar sagen, weil das hat sich in der Vergangenheit oft genug gezeigt. Es gab ja auch mehrfach immer wieder die Versuche, auch noch mit Herr der Ringe oder Mittelerde-Setting noch weitere Online-Spiele oder Ähnliches zu entwickeln. Ist sehr, sehr oft an genau solchen Punkten gescheitert, dass eben die Lizenzen dann doch zu teuer waren oder man sie erst überhaupt nicht zugesprochen bekommen hat. Da gab es dann schon Entwicklungen. Gibt es im Internet diverse Stories zu. Vielleicht machen wir da auch mal was zu, wenn es dann doch mal was Neues gibt auf dem Sektor. Aber ich glaube, für was die Lego-Spiele angeht, kann man an dieser Stelle wirklich nur sagen, schade drum, zumindest für diejenigen, die sie gerne spielen, aber die werden sie mit Sicherheit in ihrem Bestand haben. Und ansonsten, Tobias hat es gesagt, findet ihr auch noch die gängigen Medien natürlich für PCs und Konsolen dann auch noch weiterhin käuflich erwerblich. Und apropos käuflich, Marketing, Management, wir kommen jetzt zu so einem Thema, wo ich sagen muss, ich habe da nur so ein Buchcover gesehen. Das fand ich schon persönlich nicht gerade ansprechend. Steht drauf Management bei Sauron. Und Tobias hat mir vor der Sendung verraten, das ist mal so ein Buch, was man so gar nicht empfehlen kann.
Nein, das kann man so nicht sagen.
Ach doch
nicht. Ich bin jetzt kein schneller Leser. Ich bin jetzt kein Leser, der irgendwie den Harry Potter, ich glaube, ich habe den einen Harry Potter Band geschafft, irgendwie in 2 Tagen durchzulesen. Aber für alles andere lasse ich mir im Regelfall auch einfach mehr Zeit. Wenn ich allerdings für die Einleitung von irgendwie 16 Seiten es nicht schaffe, es an einem kompletten Wochenende durchzulesen, heißt es einfach, dieses Buch ist nicht meins. Und das ist sehr schade, weil das Buch an sich ist sehr schön. Es ist, glaube ich, das einzige Buch in meinem Bücherschrank mit einem Kork-Einband.
Ach, tatsächlich, es ist tatsächlich Kork. Also ich hatte nämlich noch überlegt, was ist es?
Es ist definitiv eines der schönsten optischen Bücher. Das Problem ist, dass ich mir auch unter diesem Titel Management by Sauron Führungskonzepte aus Mittelerde etwas ganz anderes vorgestellt habe. Ich bin mit der Idee dran gegangen, das ist jetzt ein vielleicht humorvolles Buch, das die einzelnen Charaktere halt analysiert und daraus ableitet, welche Art und Weise Führungskonzept sie haben. Dem ist aber so überhaupt nicht so. Ich habe das Gefühl, als ich das gelesen habe, oder ich versuche es nach wie vor seit gut 1,5 Monaten zu lesen, es ist ein Werk, das ein bisschen aussieht wie ich, oder gefühlt sich lesen lässt von, ich habe eine Doktorarbeit, bzw. eine Bachelorarbeit oder eine Masterarbeit geschrieben und hat nicht gereicht, aber dann bringe ich es als Buch raus. Also nur mal so als Beispiel der hochgestochenen Sprache, die Erkenntnis der Unvollkommenheit und Vergänglichkeit sowie der Bewunderung der heidnischen Tapferkeit in Tolkiens Werk verweisen eher auf den Existenzialismus der nachchristlichen Epoche, von der Tolkien selbst meinte, er habe ihn Zeit seines Lebens erfolgreich gemieden.
Es ist schon sehr, also ich sag mal so Management-Slang natürlich, aber ist schon nicht ganz so einfach dahergelesen.
Richtig, das war übrigens ein Satz, also ein Punkt, der Rest waren halt Nebensätze. Das ganze Buch kommt eigentlich mehr oder weniger komplett ohne Quellen daher. Es werden einige Behauptungen aufgestellt, die mir jetzt so mit meinem allgemeinen Wissen gesagt hätte, ist das wirklich so? Dann findet man aber keine Quelle, sondern muss selbst recherchieren. Das finde ich sehr schade. Die Zitate aus den Werken an sich sind natürlich Verschlagwort, das ist kein Problem. Das Gefühl ist eher für mich eher esoterischer Art und Weise. so die ganze Aufmachung, es geht dann um die Kavala, also die finnische Nationalsage. Wotan kommt drin vor, irgendwie gleichgesetzt, also Gandalf und Sauron und Konsorten werden halt gleichgesetzt mit dem Gott oder der Göttlichkeit halt Wotan. Dann sind diverse Zeichnungen drin, irgendwie eine Aragorn im Stile eines Legionäre. Also dann sind aber auch Zeichnungen, wo man sagt, okay, das ist Bilbo als Hobbit und es ist sehr esoterisch, sehr sehr nicht meins, um es abzukürzen.
Ja, gut.
Ich werde weiterhin versuchen, mich durchzuquälen, wie gesagt, nur weil es für mich ein Werk ist, das so einfach definitiv nicht ist, heißt das nicht, dass es andere Leute gibt, die daraus etwas ableiten können für sich. Und das ist auch okay so.
Sonst wäre es ja auch gar nicht hier in die Sendung reingekommen, muss man ja auch mal sagen.
Vielleicht gleich nochmal dieses Buch hat irgendwie an 7 Stellen definiert, was dieses Buch einfach ist. Und einer dieser Selbstdefinitionen ist zum Beispiel, wenn wir im vorliegenden Buch versucht haben, das weiße Licht der Führung und der Macht in der Farben des Regenbogens aufzuspalten, so war das Ziel nicht eine sich selbst genügende saurmanische Analyse von Tolkiens Werk, sondern die Erörterung der bliebenen Werte und Gedanken, die es vermittelt. Das Licht als tolkieneskes Schlussmotiv der Einsicht, des Verstehens erscheint als etwas, das die Schatten der Hoffnung, Ängste und Motive an den Wänden der inneren Höhle der Führungskraft sichtbar macht.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das heute Nacht in dieser, ich sag mal so, wie du es jetzt vorgelesen hast, noch 5-mal überdenke, ich glaube, dann komme ich gar nicht zum Schlafen. Da muss man, glaube ich, wirklich erstmal auch eine halbe Stunde Zeit haben, über diesen einzelnen Satz nachzudenken oder diese einzelnen paar Sätze, die du da jetzt nochmal vorgetragen hast. Also vielleicht für einige Leute tatsächlich beeindruckend. Das mag ja wirklich sein, weil da ist ja jeder anders. Aber für mich wäre es auch nichts, wenn ich ehrlich bin, wenn ich so diese ersten Auszüge höre.
Nichtsdestotrotz verlosen wir 2 Exemplare davon. Also wie gesagt, weil wir sagen, es ist ein Buch, es ist über Tolkien, es wird rezensiert. Das ist auch ein schönes Beispiel dafür, dass nur weil man uns ein Rezensionsexemplar schickt, also der Deutschen Tolkien-Gesellschaft, heißt das nicht gleich, dass wir uns damit nicht auch kritisch auseinandersetzen.
Nö, das macht ja auch Sinn. Dafür sind ja Rezensionsexemplare auch irgendwie mal geschaffen worden.
Richtig, aber sie haben ja zum Schluss relativ häufig auch den faden Beigeschmack, gerade so in Influencer-Zeiten, dass man einem was schickt, damit man da möglichst in einem guten Licht dargestellt wird. Wir sind da relativ, also ich versuche zumindest relativ neutral an diese Sachen dran zu gehen. Darum fällt es mir auch so schwer, über dieses Buch zu schreiben. Nichtsdestotrotz, es ist ein Buch, das sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Es gibt weitaus schlechtere Masterarbeiten über Tolkien zu lesen. Und wenn es für jemanden ist, dann hat er demnächst bei der Deutschen Tolkien-Gesellschaft die Möglichkeit, eines der beiden Bücher zu gewinnen.
Und das, würde ich mal denken, geht wahrscheinlich auf den üblichen Wegen tolkiengesellschaft.de, so wie Facebook, würde ich jetzt tippen.
Ja.
Und wer dann jetzt anhand von Tobias Einblick hier in der Sendung schon das Buch nicht nur gewinnen, sondern auf jeden Fall haben möchte, kann es natürlich dann auch über die üblichen Bezugsquellen dann einkaufen. Den Preis 19,80 Euro, nur für diejenigen, die schon mal gerade ihr Online-Banking schon griffbereit gemacht haben, um es ganz schnell einzukaufen.
Ich habe schon auf Pay gedrückt.
Du hast schon auf Pay gedrückt, ja, wunderbar. Ja,
Management bei Sauron, also Sauron, hallo, ich muss doch das Buch wenigstens haben.
Dann wünsche ich dir schon einen entspannten Abend. Ich hoffe, du kommst dann überhaupt zur Ruhe heute Nacht. Wir werden es ja dann erfahren. Ich habe jetzt als nächstes eine kleine Amerika-Reise, die gar nicht mal allzu lange sein wird, im Angebot. Und zwar berichteten wir ja schon ausführlich über Tolkien Maker of Middle-earth, die Ausstellung, die in Oxford zu sehen war im letzten Jahr. Jetzt ist sie nach New York weitergezogen, aber nicht komplett identisch wie in Oxford, Tobias. Es haben sich ein paar Sachen geändert. Vielleicht gehen wir kurz einmal drauf ein. Für diejenigen, die schon so halb im Flieger sitzen, weil sie Oxford verpasst haben und jetzt unbedingt New York sehen wollen.
Man könnte ja jetzt da sagen, ich war noch niemals in New York.
Ach. Wir spielen das jetzt natürlich auch nicht ein, weil ne, so GEMA und so, da müssen wir ja mal ganz vorsichtig Richtig. Sein.
Aber einfach mit so, ich war noch niemals in New York. Das reicht ja schon, damit bei den meisten Leuten ja. im Kopf zumindest die Melodie weitergeht.
Die sind alle jetzt auf dem Sender, klar.
Wunderbar. Ja, es hat sich angekündigt, wir hatten das ja im Interview mit der Kuratorin in Oxford, dass sowohl New York als auch Paris, wo es dann ja Ende des Jahres hinwandert, leicht geänderte Objekte in der Ausstellung haben wird. Dies hat zum Teil, die Gründe sind mannigfältig. Manche Sachen sind aus Privatleihgaben, die haben gesagt, die wollen nicht, dass ihre Sachen in die Staaten gehen oder das Morton, die Morton Library und Museum hat vielleicht auch gesagt, wir haben noch ein paar eigene Items oder private Leihgeber, die nicht wollen, dass die Sachen nach England gehen. Einer der größten Unterschiede ist die, dass es im Gegensatz zu Oxford Eintritt kostet. Erwachsene zahlen $22. Das Problem dort ist, dass es halt dem Motto First Come, First Served ist. Das heißt, es gibt keine Tickets im Vorverkauf. Entweder man ist da und es ist genug Kapazität, dass man reingehen kann, oder man muss halt entsprechend lange warten.
Also könnte auch ein teures Unterfangen werden, wenn man dafür extra in die Staaten reist, indem ich da so raus, man dann vielleicht kein Ticket bekommt.
Nicht zwangsläufig. Also die Ausstellung geht, oder die Ausstellung ist gestartet, das muss ich mal gerade in den Kalender gucken, am 25. Januar. Und geht noch bis zum 12. Mai. Das heißt, das ist ja auch ein bisschen. Und wenn man sich, das ist, also der Zeitraum ist in etwa gleich mit dem in Oxford. Und im Oxford waren 138.880 Besucher. So zumindest die offizielle Zahl, die uns die Oxford Library mitgeteilt hat auf Nachfrage. Zeigt ja von einem gewissen Interesse. Und wer jetzt gesagt hat, okay, New York ist halt einfach finanziell gerade nicht drin, dem sei halt einfach ans Herz gelegt, okay, Paris ist vielleicht einfacher. Dort wird sie, ich glaube, im Oktober, November diesen Jahres aufschlagen. Wieder mit teilweise anderen Ausstellungsstücke, aber gleichem Konzept. Und da werde ich auch definitiv dann nochmal hinfahren.
Ich glaube, damit können wir auch schon zur Tolkien-Biografie beziehungsweise zu einem Film kommen. So fangen wir vielleicht mal an. Jetzt weiß ich nicht, ob Biopic eine ist das tatsächlich eine offizielle Abkürzung mittlerweile? Sagt man das so?
Ja, also jeder berichtet darüber. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was ich da als deutsches Äquivalent für nutzen könnte.
Ja, also ich würde jetzt ja auch sagen, eine filmische Biografie. Aber das ist ja natürlich nicht so schlank, wie wenn man sagt, das ist ein Tolkien-Biopic. Wobei, aber gut, wenn das alle so schreiben, dann unterhalten wir uns über das Tolkien Biopic. Das finde ich als Name schon super. Dennis, du hast mir verraten, du hast noch, oder warst schon auf der Suche, sagen wir es mal so, hast versucht, einen Trailer zu finden zu dem gesamten Film, aber es gibt, obwohl der dieses Jahr erscheinen soll und auch nicht mehr in allzu ferner Zukunft, noch gar nichts, so niente.
Nix. Das ist für mich auch irgendetwas, was ich für mich persönlich ziemlich komisch finde für einen Film, der jetzt, sage ich jetzt mal, in knapp 4 Monaten anläuft, dass es dazu noch keinen Trailer gibt. Es gibt nur Fotos auf irgendwelchen, einer Hand gewissen Webseiten. Man weiß durch natürlich Wikipedia und anderen Sachen, wer Schauspieler ist, warum es geht, aber dass ein Film, der wirklich 5 Monate, in 4 Monaten rauskommt, dass es da noch nicht ein bisschen Videomaterial gibt. Ich habe auf Englisch, auf Deutsch und auch auf Französisch gesucht. Ich habe nichts gefunden. Finde ich persönlich ein bisschen traurig.
Du meinst jetzt aber mit dubiosen Seiten nicht die DTG, oder? Weil wir haben schon die Pressefotos
analysiert. Die habe ich ja schon, ich rede ja auch von Fotos, die findet man ja überall, aber mir geht es um Videosequenzen. Ne? Weil man hat ja jetzt schon, um mal ein anderes Thema, einen Film angekündigt, worauf ich mich jetzt schon wahnsinnig freue. Das war vor 2 Wochen, hat man nur einen Teaser rausgegeben. Der geht nur 49 Sekunden, aber ein Teaser über einen Film, der Ende 2020 rauskommt. Und man hört nur 2, 3 Geräusche.
Winnie Pooh?
Nein, Ghostbusters.
Ah,
Und schon sind wir im Kinotalk angekommen hier bei uns im Tollcast.
Im Kinotalk angekommen, genau. Nee, aber man hat da zumindest da jetzt schon wenigstens einen Teaser, den man sich da angucken kann. Aber über Talking Biopics noch gar nichts.
Ja, da grätsche ich auch gleich mal wieder rein und spiele ein bisschen den Spielverderber.
Weil du, weil du schon die Details kennst.
Ich habe ihn ja schon gesehen, nein.
Ach, das ist egal. Warum reden wir denn hier überhaupt noch 3 Minuten rumherum?
Damit Dennis auch mal was zu sagen.
Damit Dennis auch was erzählen kann, ja.
Ich meine, Dennis, was erwartest du davon, von einem Film, dessen ersten Ankündigung 2013 stattfanden? So lange wird an diesem Film schon gearbeitet. Wir haben uns zwischenzeitlich, ich will nicht sagen lustig gemacht, aber ein wenig auf die Schippe genommen, nachdem irgendwann 3 unterschiedliche Biografiefilme in Gespräch waren. Es gab dann auch noch einen, der geplant worden sei, mit Tolkien und Lewis als Protagonisten geplant, also als Handelsstränge. Das Ganze ist jetzt auch, selbst wenn Fox Search Pictures als Studio dahinter steht, ist das ja doch etwas, was eher ein kleineres Unternehmen aus England produziert hat. Das ist also, ich sage jetzt mal, auch wenn ich vielleicht dafür gesteinigt werde, von den Experten, ein Low-Budget-Projekt, das höher ist als das, was wir im Verein oder wir haben doch vor Gollum, was ja auch schon ein bisschen mehr Geld hatte, übrigens auch vielleicht mal ein interessantes Thema für den Tollcast. Das ist so von den Hollywood-Streifen doch eher die untere finanzielle Schiene. Und wir haben die Analyse heute, also nehmen wir heute am 30. Januar auf, haben wir sie bei Facebook veröffentlicht und das Feedback war halt auch so, dass man sagt, ja, jetzt ging irgendwie das ganze Geld für die Schauspieler drauf. Der Film ist ein Low-Budget-Produkt, der am 10. Mai in den US-Kinos kommen soll. Ich habe gelesen, dass sie vorher in die UK rauskommen soll. Ich glaube Anfang Mai. Es ist überhaupt nicht bekannt, ob es den Film in deutscher Sprache geben wird, ob der überhaupt in deutschen Kinos, wenn vielleicht sogar nur in Originalsprache verfügbar sein wird. Das Ganze ist, das weiß ich aus Gesprächen mit anderen Tolkien-Experten, relativ knapp auch fertig geworden. Ich weiß, dass sie in den USA mehrmals die Sachen vor das Fanpublikum gezeigt haben, in neuen Schnittvarianten. Und dann wurde darüber dann gesprochen und hat man gesagt, was geht nicht. Das heißt, da gab es etliche Runden, was auch eher untypisch ist, dass Fans sich so einen Film angucken können, dann ihren Senf dazu geben und dass dann gegebenenfalls am Schnitt noch was geändert wurde. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob der finale Schnitt momentan überhaupt schon fertig ist oder noch nicht. Dementsprechend ist es auch schwierig herzugehen und zu sagen, wir machen jetzt hier einen Film, einen Trailer, wie auch immer, wenn es nachher vielleicht ganze Szenen gibt, die rausgeschnitten werden. Ich gebe dir recht, es ist etwas merkwürdig. Es ist aber auch so, dass, also es ist merkwürdig, dass noch nichts Offizielles ist. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, auch die Infos, die es ja bisher gibt, sowohl die Bilder, die vom Hauptdarsteller in Anführungszeichen geleakt wurden, wie auch die ganzen anderen Informationen,
sind sehr rar.
Ja, gibt es vor allem nicht offiziell von Fox Searchlight Pictures bestätigt. Also es gibt keine offizielle Pressemitteilung. Und ich glaube, wenn sie das tun, es gibt ja auch kein Plakat. Aber wenn es denn dann eine offizielle Ankündigung gibt, dass dieser Film am 10. Mai in den Kinos kommt, in den Staaten, dann wird es auch ein Plakat geben, dann wird es auch einen Trailer geben. Momentan sind diese Daten im Prinzip geleakt worden. Jeder hat sich drauf gestürzt, gerade im Hinblick auf die Amazon-Serie, die dann ja aller Voraussicht nach nächstes Jahr, spätestens übernächstes Jahr anlaufen wird. Und das ist dann so etwas, wo man sagen kann, okay, nur weil eine Firma sich noch nicht dazu geäußert hat, aber etwas durchgesickert ist, dann herzugehen und zu sagen, ja, man hat ja noch nicht mal irgendwie was gefunden, ist ein bisschen von hinten durchs Knie ins Auge.
Ja, man muss natürlich auch mal wieder sehen, man weiß einfach auch noch nicht, wie du schon sagst, es gibt noch nichts von der Produktionsfirma oder ähnliches, wo wir sagen, da kann man schon sagen, dass das auf jeden Fall so klappen wird. Also wir hoffen das natürlich ja irgendwie alle, aber es soll ja auch durchaus mal Produktionen gegeben haben, die sind kurz vor Tore Schluss dann doch nochmal verschoben worden oder im schlimmsten Fall wurden sie dann gar nicht ausgestrahlt. Das wollen wir natürlich hier nicht hoffen, aber wir bleiben auf jeden Fall natürlich für euch dran, dass mal so als vielleicht Einblick, würde ich mal so sagen, zum Tolkien Biopic. Da könnte glatt die Schlagzeile für diese Sendung sein, wobei ich glaube, da finden wir noch eine bessere, aber gut, das werden wir dann sehen. Wenn es was Neues gibt, dann findet ihr natürlich alle Informationen unter tolkiengesellschaft.de. Und wir bleiben beim Film, sehe ich jetzt gerade, und wechseln mal kurz auf die große Bühne des Oscars 2019 mit einer kleinen Schlagzeile, die wir noch hinten dran setzen.
Na, Schlagzeile wieder. Ich persönlich fand das schön, und zwar wird ja der allseits uns bekannte Viggo Mortensen, der ja den Aragorn spielt, der ist dieses Jahr nominiert worden für die Rolle als bester Schauspieler in dem Film Green Book. Hat zwar jetzt nichts so direkt mit irgendwie mystisch zu tun oder ähnliches, sondern ich fand es einfach nur schön, ne? Das ist halt einer der Schauspielern, die uns alle zumindest die Filme auch etwas näher gebracht haben. Er hat aktuell ziemlich gute Chancen darauf. Also ich habe mir das auch mal live angeguckt, wer jetzt da alles noch so nominiert ist. Und ja, ich bin gespannt. Green Book ist aktuell mehr so ein Filmdrama, was dann auch auf eine wahre Begebenheit verfilmt ist. Ich bin gespannt darauf. Aber wir werden das ja alles sehen. Ist ja Ende Februar dann. Da sind ja schon die Oscars.
Ist für einige Menschen dann wieder eine schlaflose Nacht. Ich persönlich habe das noch nie komplett gesehen. Das liegt bei mir aber auch eher daran, also rein filmisch interessiert mich das dann doch schon an vielen Stellen. Aber wenn ich die Rahmenmoderation auch nur 2 Minuten hören muss, dann ganz persönlich, dann geht's mir wie an Silvester. Dann sitze ich kurz 5 Minuten, nachdem das begonnen hat, wieder auf dem Klo, weil da also aus meiner Sicht so viel Dünnpfiff geredet wird wie sonst fast nirgendwo.
Das ist auch so, ich habe es ja schon des Öfteren mal mir das angeguckt, weil ich das einfach interessant finde. Und wenn man das dann so meistens sieht, meistens ist es ja so ein großer deutscher Sender, der dann abends um 22 Uhr schon anfängt, eine Vorberichterstattung zu machen. Und die eigentliche Show, die geht dann eigentlich erstmal morgens um 2:30 los und geht dann eigentlich nur eine Dreiviertelstunde. Aber dafür dann 4,5 Stunden vorher die anderen Stars, also das finde ich dann wirklich ein bisschen langzehrig.
Also ich kann mich noch an meine letzte Oscar-Sendung, die ich gesehen habe, war im Prinzip, als es darum ging, ob der Hobbit vielleicht doch noch einen Oscar kriegt. Ach so.
Da bleibt man natürlich Problem, wach.
Nein, es ging, ich hatte halt einfach 2 Sachen vorbereitet, nämlich entweder er kriegt einen Oscar oder er kriegt halt keinen Oscar. Mittlerweile wissen wir, er kriegt keinen. Aber das war auch echt ein Kampf, weil es nicht meins war. Und dann war das ja auch der Hobbit in einer Kategorie nominiert, die ja so irgendwie so als Vorletztes kommt, die halt einfach so, okay, ja, da machen wir hier irgendwie für Special Effects im Hintergrund, wenn die Sonne im Dreiviertel steht, noch so eine Sonderrubrik. Und das war echt, ich glaube, ich habe da mal grob durchgerechnet, wann das in etwa kommt, habe mir einen Wecker gestellt und habe dann den Fernseher kurz angemacht. And the Oscar goes to, okay, nicht Hobbit, gut, weiß ich Bescheid.
Hau das. Und gute Nacht, ne?
Und gute Nacht.
Ja, ja, ich meine, kann man ja auch so machen. War wahrscheinlich die beste Alternative, die du dir da ausgesucht hast.
Ja, ich weiß nicht mehr, welches, weil ich such's raus und pack's nachher in die Shownotes. Es gibt ja ganz am Anfang gibt es so im Regelfall so ein kleines Video. Zumindest gab es das lange Zeit. Und dann gab es mal eine, als der Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs, auch nominiert war, wo halt der Schauspieler, der durch das Abendprogramm geführt hat, sich einen absolut geilen Clip zusammengebaut hat, wo er durch die einzelnen Filme, die nominiert waren, gesprungen ist und er dann halt eben unter anderem mit Gandalf auf Schattenfell in Gondor einreitet und die Treppe hochgeht und die Brille ab. Also das ist, ihr kennt es nämlich an. Die meisten von euch werden es auch kennen, aber das ist immer so etwas, das kann man nicht oft genug sehen. Das hat so viel Spaß gemacht, wie er so durch die Filme wechselt. Und wie gesagt, ich packe es euch in die Shownotes, ich suche es euch auf YouTube raus und wenn ihr mal irgendwie so 3-4 Minuten was zum Schmunzeln braucht, guckt es euch an.
Ja, auf jeden Fall zu empfehlen für diejenigen, die schon bei Oscar-Verleihung ansonsten einschlafen, wenn sie das Wort nur hören. Mach ja auch die ein oder anderen geben, die sagen, das ist für uns so gar nichts. Damit sind wir auch mit der Oscar-Schlagzeile durch. Wir kommen zu ein paar internen Vereinsnachrichten und müssen zunächst, ja, ich muss man schon sagen, ist auch wieder eine nicht so schöne Meldung. Also die DTG stellt die App ein. Ich hoffe, die meisten von euch wissen jetzt, von welcher App wir sprechen und es schütteln jetzt nicht alle den Kopf, aber es geht ja auch eher darum, dass die App eingestellt wird. Also jetzt könnt ihr sie auch nicht mehr wirklich retten.
Richtig. Ich hoffe, dass ich bis zur Veröffentlichung auch den Artikel dazu fertig geschrieben habe. Ansonsten haben jetzt die Hörer der Podcast der ersten Stunde exklusiv Informationen. Du sagst es. Ja. Auch hier muss ich vielleicht wieder ein bisschen ausholen. Die DTG-App war halt mal eine Idee von mir, als es ein deutsches Unternehmen gab, Tobit Software, die angeboten haben, aus Facebook-Seiten kleine native Apps zu bauen. Also jetzt nicht die Facebook-Seite 1:1 rüberzunehmen, sondern die Informationen, die dort sind. Die haben das an und für sich erst gegen Bezahlung gemacht, dann gab es so eine kostenlose Grundfunktion, dann wurden die Grundfunktionen immer weiter eingeschränkt und mittlerweile ist es halt einfach so, dass die nicht nur unglaublich lange brauchen, um auf Feedback zu antworten, es werden auch für die neuen Modelle, kommen keine neuen Versionen mehr raus, das heißt auf dem großen iPhone sieht es momentan ziemlich brackig aus und der Kerngedanke war im Prinzip, dass wir Leute erreichen wollten, die sagen, okay, sie nutzen viel ihr Mobiltelefon, sie wollen vielleicht sogar per Push-Notification benachrichtigt werden, wollen aber zum Beispiel kein Facebook auf ihrem Handy haben. Ich bin zum Beispiel so jemand, ich habe keine Facebook-App auf meinem Handy.
Ansonsten wäre ja der Akku auch immer relativ schnell leer, wenn ich das mal so aus eigener Erfahrung dazu dichten darf.
Was sagt ihr für Handys?
Das schließt bei mir WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger und Co. alles ein. Also für Instagram, wenn ich wirklich mal eins brauche, um für die DTG was zu machen, dann ist das ein eigenes Handy, wo halt dann nur Instagram drauf läuft. Und das war halt im Prinzip so der Gedanke. Gepaart damit, dass viele Leute diese App, weil sie auch in ihrem Funktionsumfang sehr eingeschränkt war, in letzter Zeit eh nicht genutzt haben, der Anbieter nicht mehr bereit ist, Support zu leisten, ist es etwas, was ich dann auch sagen muss, okay, dann hat es die Zeit hinter sich und wir werden sie einstellen. Wer sie noch hat, also runterladen kann man sie theoretisch noch bis Ende Februar. Danach wird sie aber auch nicht mehr mit Facebook synchronisiert. Dann gibt es noch eine letzte Meldung, dass man die App jetzt löschen kann.
Wenn man jetzt künftig eine Perspektive oder eine Alternative sucht, ich meine, sicherlich kann man natürlich eigentlich alle Nachrichten der DTG über die Webseite sehen, aber dann wieder vielleicht doch nicht alle, weil einiges nur auf Facebook steht. Was wäre denn jetzt deine Empfehlung für diejenigen, die App bislang genutzt haben und jetzt vor der Situation stehen, Hilfe, die App ist nicht mehr da, was mache ich, mein Leben hat keinen Sinn mehr?
Dem wünsche ich erstmal gute Besserung. Weil die DTG ist zwar schön und gut, aber sie sollte niemals das Leben bestimmen. Das sage ich, der irgendwie gefühlt 2/3 seiner Freizeit für den Verein investiert. Ganz einfach, wir haben jetzt erstmal für die Übergangsphase, so ist denn überhaupt eine Übergangsphase ist, ihr wisst, nichts ist so stabil und haltbar wie ein Provisorium, gibt es ein Telegram Channel, in dem unsere News, sobald sie auf der Webseite veröffentlicht wurden, direkt per Push-Notification, wenn man es angeschaltet hat, auf die Nutzer-Handys spielt. Das heißt, sobald die News irgendwie auf der DTG veröffentlicht werden, erscheinen sie direkt auf dem Handy. Hat den großen Vorteil, dass man sich den Umweg über Facebook spart. Und weil dort wir nur zu gewissen Uhrzeiten Beiträge posten, man ist direkt da informiert. Man kann sich den RSS-Feed natürlich der DTG installieren oder einrichten, das wollen aber die wenigsten. Das heißt so, wer sagt, ich möchte hier irgendwie gepinkt werden, sobald die DTG was Neues veröffentlicht. Und mittlerweile kann man auch sagen, dass die DTG die einzige Seite ist, die kontinuierlich in deutscher Sprache News rund um Tolkiens Leben und Werk publiziert. Der kann mit der Telegram-Channel aktivieren, abonnieren. Telegram gibt es entweder fürs Handy oder auch für den Rechner. Und gerade eben laufen bei mir noch die Konzeptplanung, eine App in Auftrag zu geben. Über Stifter helfen haben wir die Möglichkeit, dass wir kostenlos eine App zur Verfügung gestellt bekommen. Wir allerdings die monatliche Wartungsgebühren tragen müssen. Das wären im ersten Jahr mit ein, zwei Einrichtungen, die Apple vorsieht, wären wir in etwa bei 600-700 €, die jetzt für einen gemeinnützigen Verein auch kein Pappenstiel sind. Und in den Folgejahren werden es dann, netto wohlgemerkt, und in den Folgejahren werden es dann auch so roundabout 500 € netto, die halt für die Pflege der App vonnöten werden. Das Schöne bei der App ist, die ich mir da angeguckt habe und die ich mir vorstelle, ist, dass sie weit umfangreicher sein würde als das, was wir bisher haben. Es gäbe die Möglichkeit, sich über Termine, Chatmöglichkeiten, der Podcast würde drin eingebunden werden. News etc. pp. Also wäre eine schöne Rundum-App. Und da klären wir jetzt gerade mit dem Steuerberater, inwieweit wir da zum Beispiel ein Crowdfunding-Projekt draus machen oder eine Spendenaktion, um damit dann auch sicher zu sein, dass es genügend Leute gibt, die diese Software auch nutzen. Und wenn es irgendwie 80 Leute gibt, die einen 10er spenden oder 160 Leute, die einen 5er spenden, dann gäbe es auf jeden Fall in absehbarer Zeit dann auch wieder eine App der Deutschen Tolkien-Gesellschaft, die dann aber sowohl gewartet, optisch ansprechend und funktional vollumfänglich wäre mit dem, was wir uns vorstellen.
Ja, was soll man da noch ergänzen? Das ist der Stand in dem Bereich. Wenn sich da was ergibt, werden wir natürlich darüber berichten, ganz klar. Hier im Tolkast werdet ihr erfahren, was dann tatsächlich angepeilt wird. Und du hast einen Aspekt aus meiner Sicht auch noch vergessen, denn sicherlich, wenn man sowas einkauft, ist es ja trotzdem auch noch ein bisschen Aufwand zu implementieren und die Inhalte müssen ja auch rein etc. Das wollen wir natürlich nicht vergessen. Auch ein wenig Arbeit ist natürlich auch erforderlich, damit alles so läuft, wie es denn dann soll. Und die muss sich natürlich auch lohnen. Die machst du natürlich nicht, wenn du weißt, das gucken sich jetzt nur 5 Leute an und es interessiert so gut wie keinen. Das wollen wir bei der alten App nicht behaupten, aber das wäre natürlich auch ein Grund, wenn man sagt, man fängt jetzt nochmal wieder neu an, dass natürlich auch ein bisschen Begeisterung für sowas aufkommt. Aber da bin ich mir eigentlich relativ sicher, weil ich auch einige der App-Nutzer kenne, dass sich da mit Sicherheit auch die ein oder anderen helfenden Hände in den verschiedensten Weisen dann finden werden. Ganz ähnlich wie beim Tolkien-Seminar, da brauchen wir auch, beziehungsweise nicht nur wir, sondern die gesamte Veranstaltung natürlich auch helfende Hände. Und zwar zum einen diejenigen, die das vor Ort alles organisieren, aufbauen und koordinieren. Und natürlich auch diejenigen, die ihre Papiere, ihre Paper einreichen, damit das Tolkien-Seminar zu dem wird, was es ist, nämlich einer wissenschaftlichen Veranstaltung rund um Tolkiens Werke. In diesem Fall geht es um Macht und Autorität in Tolkiens Werk. Und beim insgesamt 16. Tolkien-Seminar, es ist auch schon als ein oder andere gelaufen, wie man daraus entnehmen kann, ist zwar erst im Oktober, 11. bis 13. Oktober in diesem Jahr an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena, aber klar ist so eine Veranstaltung, die stampft man nicht mal eben so aus dem Boden, sondern da gehört natürlich auch mit dazu, dass die Forscherinnen und Forscher, die dann dort ihre Paper präsentieren, diese vorher auch einreichen, damit sich die Seminarleitung einen Überblick verschaffen kann. Und es gibt auch noch ein kleines Seminarstipendium. Wir versuchen es jetzt mal in der Kürze der Zeit zusammenzufassen. Tobias, vielleicht ein, zwei Worte zu dem Stipendium, weil das wird vermutlich die meisten interessieren. Also zum einen kann man auf tolkiengesellschaft.de gehen. Was muss man vielleicht ansonsten noch wissen dazu?
Jeder, der maximal eine Veröffentlichung oder mit maximal einer Veröffentlichung in Erscheinung getreten ist und das 35. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, hat prinzipiell die Möglichkeit, sich auf ein Stipendium zu bewerben. Wir loben dieses Jahr wieder 2 Stipendien aus und man schickt halt einfach die sein Abstract mit einer Kurzbiografie ans Board of Editors, Link in den Shownotes. Und dann entscheidet das Board of Editors zusammen mit dem Vorstand, welche zwei genommen werden. Und dort werden dann die gesamten Konferenzkosten bis zu einer Obergrenze von 500 Euro bezahlt. Das sind Anreise, Übernachtung, das Essen vor Ort etc. pp. Dazu gibt es natürlich noch eine Urkunde für die für die eigenen Unterlagen. Das ist ja auch immer sehr interessant, wenn man während seines Studiums schon was veröffentlicht hat, weil die Stipendiaten verpflichten sich gleichzeitig zu einer Veröffentlichung ihres Beitrags im Edashaw.
Und der ist ja bekanntermaßen auch bei vielen Mitgliedern der DTG sowieso schon vor Ort oder natürlich auch rundherum von Begeisterten aus dem Bereich der Tolkien-Forschung natürlich so, ja, ich sage das einfach mal so, wie ich das immer empfinde, so ein Standardwerk, was man auf jeden Fall mal in der Hand gehabt haben sollte, wenn man sich rund um die Forschung zu Tolkien interessiert. Da werden ja alle Beiträge des Seminars dann nochmal drin zu finden sein.
Nicht alle, aber die meisten.
Deadline noch ganz wichtig für diejenigen, die gerade zuhören und sagen, mein Paper muss unbedingt beim diesjährigen Tolkien-Seminar mit dabei sein, ist der 30. Mai 2019. Und Tobias erwähnte es schon, ich sage es noch ein zweites Mal. Die Links zu den entsprechenden Seiten gibt es bei uns in den Shownotes. Einfach mal reinklicken und da könnt ihr noch alles Weitere noch nachlesen und Kontakt auch sonst aufnehmen mit dem Board of Editors, wenn jetzt in unserer Sendezeit hier noch nicht alle Fragen geklärt worden sind. Vielleicht habt ihr auch die ein oder andere speziellere. Da werdet ihr auf jeden Fall Unterstützung bekommen. Dann kommen wir zu unseren, ich hätte fast gesagt, zu den Kurznachrichten. Nochmal so ein, zwei kleinen Themen, die vielleicht nicht unerwähnt bleiben sollten, aber jetzt auch keine riesige Sendezeit brauchen, weil relativ schnell gesagt ist, was dazu zu sagen ist. Zum einen gab es im Zoo Hannover tierischen Nachwuchs für Mittelerde. Und Dennis, als Tierliebhaber, du hast die Fotos ganz bestimmt gesehen, da muss man mal drauf geklickt haben.
Also ich war jetzt wirklich wieder am Anfang des Jahres, wo ich ja dann auf dem Konzert war, am Überlegen, wie ich mir denn jetzt nochmal meine Schuhe mache. Und ich habe mir gedacht, da fehlt eindeutig noch Fell dran. Und da diese beiden kleinen...
Dennis, du bist disqualifiziert und gehst jetzt auf die Strafbank, in die Ecke, auf die Schirmtreppe.
Nein, die sehen doch so süß aus und das ist doch bestimmt
und
noch fluffig.
Und sie bleiben auch süß. Nein, die kriegst
du nicht. Wir haben Hobbit-Namen.
Ja.
Ja.
Und wie es für Beuteltiere handelt... heißt natürlich Bilbo und Frodo Beutlin.
Ja. Ja. Also zu bestaunen, um den kleinen tierischen Exkurs hier abzuschließen, im Erlebniszoo in Hannover, lässt sich vielleicht auch verbinden mit einem Besuch beim Tolkien-Stammtisch in Hannover bei den Hannoverinnen. Dann gibt es noch eine weitere Veranstaltung, die sich lohnt zu besuchen. Wir haben darüber auf der Webseite der Deutschen Tolkien-Gesellschaft mal vor, ich glaube, über einem Jahr, es ist schon her, sogar anderthalb Jahre, berichtet aus Aubusson in Frankreich. Dort wurden Wandteppiche gewebt und werden auch immer noch gewebt. Und diese Wandteppiche zeigen Motive rund um Tolkien. Und die ersten sind jetzt tatsächlich präsentiert worden und das Ganze auch mit prominentem Besuch von Christopher Tolkien, der vor Ort war und einen Blick drauf geworfen hat. Die Ausstellung, da gab es jetzt, sage ich mal so, verschiedene Informationen zu. Ich habe jetzt auch keine genauen Daten, wie lang sie zu sehen sein
wird. Ich hatte geguckt, ich hatte eine Einladung bekommen zur Veröffentlichung der Bilder am 21. Dezember. Dann habe ich mal geguckt, wie man da hinkommt. Das ist gar nicht so einfach im Winter, weil die Flughäfen und Co., es gibt da ein, zwei Flughäfen, in Anführungszeichen, in der Nähe, die aber eigentlich nur im Sommer beflogen werden. Ich weiß aber aus zuverlässiger Quelle, dass fast alle, sofern sie denn dann fertig sind, in der Tolkien-Ausstellung zu sehen sein werden, wenn sie nach Paris kommt. Das ist zumindest der Plan.
Und das wird mit Sicherheit ja dann auf dem ein oder anderen Pressebild, könnte ich mir vorstellen, auch noch ein i-Tüpfelchen sein, wenn man dann dort diese Handwerksarbeiten dann bestaunen darf. Ja, so viel zu vielen, was wir jetzt so in Kürze noch mal eben schnell ergänzt haben. Wir sind auch heute schon wieder, wenn ich so auf die Uhr gucke, relativ lang. Aber jetzt auch bei den Terminen angekommen, die bekanntermaßen immer die Sendung ein wenig abrunden. Ich hätte jetzt fast gesagt, ich lese sie einfach mal eben vor. Ich würde jetzt aber fast vorschlagen, Dennis, du könntest doch das mal übernehmen, bevor ich mit dem Mund fusselig rede.
Ich? Ja.
Ja, warum nicht?
Machen wir doch mal. Also als erstes haben wir einmal am 25. März den Tolkien-Lesetag deutschlandweit und soweit ich das ja auch mitgekriegt habe, werden auch einige Stammtische was dazu machen. Dieses Tobias berichtige mich, wenn ich das sage, wird dann wahrscheinlich auch dann veröffentlicht werden, oder?
Richtig.
Richtig. Dann haben wir vom 26. bis 28. April die Magic Con Bonn im Maritim Hotel. Vom 4. bis 5. Mai die MFC Mittelerde Spezial in Soling auf Schloss Burg. Dann haben wir noch die Leipziger Buchmesse am 22.3., wo dann auch noch ein riesengroßes HDR, also Herr der Ringe, Event geplant ist. Dazu soll es sogar noch am 21.2. eine Pressekonferenz geben. Da bin ich dann auch mal gespannt, was die da noch auffahren wollen.
Da können wir alle, glaube ich, noch sehr gespannt sein. Näheres.
Es wird großartig.
Es wird großartig.
Ich darf leider noch nichts dazu sagen. Ich kenne das Konzept. Ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Ich werde auch für den Tollcast vor Ort sein. Und die DTG wird dann darüber natürlich im Vorfeld ausgiebig berichten und 3x2 Karten verlosen.
Ah, das ist die Info, die hängen bleiben muss. 3x2 Karten. Dürfen wir gespannt sein. Freuen uns natürlich schon darauf und hoffen natürlich und drücken euch schon jetzt die Daumen. Am 21.2. die Pressekonferenz zur Buchmesse und dann weitere Informationen zu dem, was da so auf euch warten wird. Jetzt frage ich in die Runde nach, was weiß ich, wie viel Zeit auf der Uhr ist. Genau kann ich es euch gar nicht mehr sagen, weil wir ja häufiger schneiden, als man gucken kann. Haben wir irgendwas vergessen, außer dass man vielleicht noch sagt, dass gleich im Anschluss an das Outro dann noch das Interview mit Billy Boyd nochmal in voller Länge zu hören sein wird, auf das wir bereits eingegangen sind?
Nö, ich bin soweit durch.
Durchzufrieden. Bei mir, wenn ich so rieche, also langsam scheint es hier auch das Essen gleich zu geben. Wir zeichnen ja immer in den Abend herein auf, dann irgendwann macht sich so ein sehr, sehr angenehmer Geruch in der Wohnung breit. Dann wollen wir da auch gleich bei bleiben. Hoffen, euch hat der Tollcast rundherum wieder gefallen, wenn das so war. Oder auch wenn es nicht so war, schreibt uns gerne Feedback an feedback@tollcast.de. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Gerne auch kritische Punkte oder Kritik, was wir noch verbessern können oder Themen, die ihr vielleicht auch in der Sendung mal untergebracht haben wollt. Das ist alles bestens aufgehoben an feedback@tollcast.de. Dann verabschieden wir uns von euch. Aus Bremen, München und Munster waren hier für euch Dennis, Tobias und Malte am Start. Und bis zum nächsten Mal wünschen wir euch dann eine tolkieneske Zeit.
Tour so far. I mean, it's last evening.
It's been really fun. Germany's a lot bigger than I thought it was, though. There's been a lot of travelling, but the show is really fun, and it's been nice to see the parts of Germany that I've had time to see, you know.
Was there something that you liked special about it that was really, really good, or like the best thing, if you had to pick something, what was the best thing about this tour?
Of like the show or being in Germany?
Just in general, being here on the tour.
Too much to choose from. Too much. Oh, someone coming. I'll put that off. Right, sorry about that.
Oh, I hope it wasn't important.
No, it wasn't.
Okay. Was there something that was annoying about the tour?
Not really, other than the travelling's been, you know, sometimes it's like 600 kilometers, you know, between cities. It's good you get some reading done, get some work done and stuff, but the traveling's quite hard.
Yeah. Is it tiresome to play the same thing every night?
No, it doesn't. The songs are, you know, I really enjoy playing them and I like listening to them as well. So the music's beautiful, the show's great, I really love it.
You sort of feel that there's a difference between the different places, like, are the reactions different in different cities?
Yeah, definitely. We've been really lucky that the reactions have been really good.
Okay.
You know, people seem to really like the show, but they have been different in some places, but I can't tell you why. I suppose someone said there's an east-west thing, but I don't know.
Probably it's like the cities being different and people being different. How much time for preparation did you have beforehand? You being from a completely different place than the ensemble, did you rehearse beforehand?
Yeah, that was difficult, actually. It'd be nice to have more rehearsal here. But luckily, I kind of thought that we wouldn't have that much rehearsal here. So I did do a lot of work beforehand on script and just like story ideas and that kind of thing, you know.
I forgot about my question. Oh, yeah, the rehearsals between the concerts. I mean, there are so many concerts. You're in a different city each night. Must be really tiresome.
Rehearsals?
Yes.
Oh, we don't really do rehearsals once it's up running.
Okay.
You just do like a sound check.
Mm-hmm.
Just make sure that the sound's right for the room that you're in, you know. And maybe if there's a couple of little things that you might want to change or try out. But there's no really rehearsals once the show's up and touring, you know.
So basically, one concert is the rehearsal for the next concert, if you like.
Well, it's just that, you know, once you know it, you know, unless you want to change something, which we did do, we changed a couple of things.
And was it difficult to maybe walk in the footsteps of Christopher Lee? You mentioned going by script at home, and is it like a really big task, or is it something you see, okay, this is a different chapter now?
Yeah, I mean, it is, because Christopher obviously, I suppose, gave it a sort of Saruman sort of feel, you know. So I suppose having one of the Hobbits do it does give it a different feel, you know.
Mm-hmm.
So maybe if we did it again, we'd tweak it even more that way, you know.
Okay, so to really prop it that it's a Hobbit telling the big story.
Yeah. Yeah, because the more I do it every night, I kind of think it is kind of fun thinking of it as how would a Hobbit see this story, you know? You know, leaving the Shire and going to these strange places and, you know, meeting people they never thought they'd meet. And we put in some stuff about that actually in the show now, because I think it is important, depending on who's telling the story.
Yes, I'm really looking forward to it. I think it's kind of special that you are the one doing it, because people link Pippin to you, obviously, through the movies. And Pippin is the one in the book always commenting on things, like the battle on the Pelennor Fields. He's like a football comment. How do you call it?
A commentator.
And he goes about it and tells us a different story from his point of view. And I think it's... was there something that, I don't know, did go terribly wrong or different than you had planned on this tour?
No, I don't think so. I don't think anything went... I mean, the orchestra are so amazing.
Mm-hmm.
And the Tolkien ensemble, as you know, are just great musicians, and so they pretty much keep it together, you know. And Casper sort of, he knows the show really well, so
yeah.
I don't think there's been any huge disasters. We've still got one tonight, though, so you never know.
Well, let's not hope for it. But is there like sort of a funny anecdote you'd like to share something funny that happened on the way or in the concert halls?
An orc turned up.
An orc turned up?
Yeah, that was
Did
good.
Did he bother you?
He was on the front row. No, he didn't. Well, he was slightly scary at first, but then I got him up to dance at one point, and he seemed to be a lot more mellow after that.
Yeah, that well, we told him to leave the Hobbit in peace. Of course we know him. Basically know everyone that's important in the Tolkien range of things here.
He seemed lovely, though. He danced hard,
yes.
He had the full orc thing on. He must have been dying.
They are three moderators, and Tobias is one of them, and Dennis, the orc, is the other one, and there's Malte, and he's an elf. So, of course, there's always a terrible fight between those three. So he told us he's going there, and he also said it in the podcast that he's going there as an orc, and he will be looking forward to see some Hobbit. And we told him, you leave him in peace, because we're going afterwards to see the concert.
Well, he was a very good dancer for an orc. Was he an Uruk-hai? He looked quite...
No, he's an orc.
Was he an orc?
Yes. He once told me the difference. The belly does make the difference. So the more round it is, the more orc it is.
He looked quite big. I thought he looked like an Uruk-hai a bit, but his face didn't.
Yeah, with the entire armour and the thing, he did it all by himself.
Wow.
So that's really, really crazy. The amount of time and love people put into their own kind of fandom for Tolkien's works. Really,
it's amazing. Some of the costumes, you would think was straight out of the movie, that I've seen, that people have just made from scratch.
Cool.
You're like, oh my God, how do you get where do you get the things from? But it's amazing.